Was tust du, wenn du zu Unrecht angeklagt wirst und Gott scheinbar schweigt? In Apostelgeschichte Kapitel 23 bis 25 sehen wir Paulus mitten in einem politischen und religiösen Sturm. Falsche Anschuldigungen, Machtspiele, Gefängnis und doch bleibt er ruhig. Er weiß, seine Mission liegt in Gottes Hand. Kein menschliches Urteil kann den göttlichen Plan aufhalten. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute entdecken wir, wie Glaube uns trägt, wenn Umstände uns beugen wollen. Und wie Gott selbst das Unrecht zum Werkzeug seiner Vorsehung macht. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gottes Pläne erfüllen sich selbst durch menschliche Ungerechtigkeit. Wer ihm vertraut, steht fest, auch wenn alles wankt. Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich falsch verstanden oder ungerecht beurteilt wurde. Zorn wäre leicht gewesen, doch Frieden kam erst, als ich losließ und Gott das Urteil überließ. Er sieht, er richtet Recht und oft gebraucht er selbst das Unfaire, um uns dorthin zu führen, wo wir hingehören. Heiliger Geist, lehre uns Gelassenheit inmitten von Ungerechtigkeit. Gib uns die Weisheit, zu schweigen, wenn du uns schweigen lässt und zu reden, wenn dein Wort durch uns sprechen soll. Mach uns fest in deiner Wahrheit. Amen. Und so öffnen wir Kapitel 23 von der Apostelgeschichte und weiter geht's. Paulus blickte nun den Hohen Rat fest an und sagte: Werte Brüder, ich habe bis heute meinen Wandel mit durchaus reinem Gewissen im Dienste Gottes geführt. Da befahl der hohe Priester Ananias, den neben ihm Stehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus aber rief ihm zu: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand. Du sitzest da, um mich nach dem Gesetz zu richten, und lässt mich unter Verletzung des Gesetzes schlagen. Da sagten die neben ihm Stehenden: Den Hohepriester Gottes schmähst du? Da antwortete Paulus: Ich habe nicht gewusst, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Es steht ja geschrieben: Einen Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Weil Paulus nun wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er laut in die Versammlung hinein: Werte Brüder, ich bin ein Pharisäer und aus pharisäischer Familie. Wegen unserer Hoffnung, nämlich wegen der Auferstehung der Toten, stehe ich hier vor Gericht. Infolge dieser seiner Äußerung entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gäbe keine Auferstehung, auch keine Engel und keine Geister, während die Pharisäer beides annehmen. So erhob sich denn ein gewaltiges Geschrei. Ja, einige Schriftgelehrte von den pharisäischen Partei standen auf, hielten Streitreden und erklärten: Wir finden nichts Unrechtes an diesem Mann. Kann nicht wirklich ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet haben? Als nun der Streit leidenschaftlich wurde und der Oberst befürchtete, Paulus möchte von ihnen zerrissen werden, ließ er seine Mannschaft herunterkommen, ihn aus ihrer Mitte herausreißen und in die Burg zurückführen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeuge sein. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen und verschworen sich unter feierlicher Selbstverfluchung, weder Speise noch Trank zu sich zu nehmen, bis sie Paulus ums Leben gebracht hätten. Es waren ihrer aber mehr als 40, die sich zu dieser Verschwörung zusammengetan hatten. Diese begaben sich nun zu den Hohepriestern und Ältesten und sagten: Wir haben uns hoch und heilig verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus ums Leben gebracht haben. Werdet ihr jetzt also zusammen mit dem Hohen Rat bei dem Obersten vorstellig? Er möge ihn zu euch herabführen lassen, weil ihr seine Sache noch genauer zu untersuchen gedächtet. Wir halten uns dann bereit, ihn zu ermorden, noch ehe er in eure Nähe kommt. Von diesem Anschlag erhielt jedoch der Schwestersohn des Paulus Kenntnis. Er begab sich deshalb hin, verschaffte sich Eingang in die Burg und machte dem Paulus Mitteilung von der Sache. Da ließ Paulus einen von den Hauptleuten zu sich rufen und bat ihn: Führe doch diesen jungen Mann zum Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Der nahm ihn mit sich, führte ihn zu dem Obersten und meldete: Der Gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich ersucht, diesen jungen Mann zu dir zu führen, weil er dir etwas mitzuteilen habe. Der Oberst nahm ihn darauf bei der Hand, trat beiseite und fragte ihn unter vier Augen: Was hast du mir zu melden? Da berichtete er: Die Juden haben sich verabredet, dich zu bitten. Du möchtest morgen Paulus vor den Hohen Rat hinabführen lassen, angeblich, weil dieser noch eine genauere Untersuchung seiner Sache vornehmen wolle. Glaube du ihnen aber nicht, denn mehr als 40 Männer von ihnen trachten ihm nach dem Leben. Die haben sich feierlich verschworen, weder Speise noch Trank zu sich zu nehmen, bis sie ihn ermordet haben. Und sie halten sich jetzt schon dazu bereit und warten nur noch auf deine Zusage. Der Oberst entließ darauf den jungen Mann mit der Weisung, niemandem zu verraten, dass er ihm diese Mitteilung gemacht habe. Danach ließ er zwei von seinen Hauptleuten zu sich kommen und befahl ihnen: Haltet 200 Mann für einen Marsch nach Caesarea bereit, ferner 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Auch Reittiere sollten sie bereithalten, um Paulus beritten zu machen und ihn sicher zum Statthalter Felix zu bringen. Er schrieb außerdem einen Brief folgenden Wortlauts: Ich, Claudius Lysias, sende dem hochedlen Statthalter Felix meinen Gruß. Dieser Mann war von den Juden festgenommen worden und schwebte in Gefahr, von ihnen totgeschlagen zu werden. Da griff ich mit meinen Leuten ein und befreite ihn, weil ich erfahren hatte, dass er ein römischer Bürger sei. Da ich nun den Grund festzustellen wünschte, weswegen sie ihn verklagten, führte ich ihn vor ihren Hohen Rat hinab. Dabei fand ich, dass man ihn wegen Streitfragen über ihr Gesetz verklagte, dass aber keine Anschuldigung, auf welche Todesstrafe oder Gefängnis steht, gegen ihn vorlag. Weil dann aber die Anzeige bei mir einging, dass ein Mordanschlag gegen den Mann geplant werde, habe ich ihn sofort von hier weg zu dir gesandt und zugleich seine Ankläger angewiesen, ihre Sache gegen ihn bei dir anhängig zu machen. Lebe wohl! Die Soldaten nahmen nun den erhaltenen Befehl gemäß Paulus mit sich und brachten ihn während der Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tage ließen sie dann die Reiter mit ihm weiterziehen, während sie selbst in die Burg zurückkehrten. Nach ihrer Ankunft in Caesarea händigten jene dem Statthalter das Schreiben ein und führten ihm auch den Paulus vor. Nachdem der Statthalter gelesen hatte, fragte er, aus welcher Provinz er sei, und als er erfuhr, dass er aus Sizilien stamme, erklärte er: Ich werde dich verhören, wenn auch deine Ankläger hier eingetroffen sind. Zugleich befahl er, ihn in der Statthalterei des Herodes in Gewahrsam zu halten. Gerichtsverhandlung vor dem Statthalter Felix. 5 Tage später kam dann der Hohepriester Ananias mit einigen Ältesten und einem Rechtsanwalt, einem gewissen Tertullus, hinab, und sie machten die Anklage gegen Paulus beim Statthalter anhängig. Nachdem man nun Paulus herbeigerufen hatte, begann Tertullus mit der Anklagerede folgendermaßen: Hochedler Felix, dass wir durch deinen Verdienst in tiefem Frieden leben und der hiesigen Bevölkerung durch deine Fürsorge treffliche Einrichtungen allerseits und überall zuteil werden, das erkennen wir mit aufrichtiger Dankbarkeit an. Um dich aber nicht unnötigerweise zu belästigen, bitte ich dich, du wollest uns nach deiner gewohnten Güte für kurze Zeit Gehör schenken. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest und als einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen Römischen Reich und als den Hauptführer der Sekte der Nazaräer ermittelt. Er hat sogar den Versuch gemacht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn auch festgenommen. Und wenn du ihn jetzt verhörst, wirst du dir selbst nach seinen Aussagen ein Urteil über alles das bilden können, was wir ihm zur Last legen. Diesen Angaben schlossen sich auch die anderen Juden an und bestätigten deren Wahrheit. Durch einen Wink des Statthalters aufgefordert, begann nun Paulus seine Verteidigungsrede. Da ich weiß, dass du schon seit vielen Jahren Richter für die hiesige Bevölkerung bist, so gehe ich getrosten Mutes an die Verteidigung meiner Sache vor dir. Wie du dich vergewissern kannst, sind erst 12 Tage vergangen, seitdem ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um dort anzubeten. Und weder im Tempel hat man mich bei einer Verhandlung mit jemandem oder bei der Anstiftung eines Volksauflaufs betroffen, auch nicht in den Synagogen oder sonst irgendwo in der Stadt. Sie sind überhaupt nicht imstande, dir Beweise für ihre jetzige Anklage gegen mich zu erbringen. Das freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke. Und auf Gott dieselbe Hoffnung setze, welche auch sie selbst hegen, dass nämlich eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten stattfinden wird. Darum bemühe ich mich auch, immer da ein unverletztes Gewissen Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Nun bin ich nach einer Zwischenzeit von mehreren Jahren hergekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und Opfer darzubringen. Als ich mich dabei einer Weihe unterzogen hatte, haben sie mich im Tempel angetroffen, und zwar nicht in Begleitung eines Volkshaufens oder unter Erregung eines Aufruhrs. Nein, einige Juden aus der Provinz Asien sind es gewesen, diese hätten hier vor dir erscheinen und Anklage erheben müssen, wenn sie etwas gegen mich vorzubringen haben. Oder lass diese hier selber angeben, welche Schuld sie ermittelt haben, als ich vor dem Hohen Rate stand. Es müsste denn das eine Wort sein, das ich in ihrer Mitte stehend ausgerufen habe. Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute als Angeklagter hier vor euch. Felix vertagte darauf die Entscheidung ihrer Sache, weil er ganz genau wusste, was es mit der Glaubensrichtung auf sich hatte, und sagte: Wenn der Oberst Lysias herabkommt, werde ich eure Sache entscheiden. Zugleich gab er aber dem Hauptmann die Weisung, Paulus in Gewahrsam zu halten, doch in milder Haft, und keinen von seinen Freunden an der Erweisung von Liebesdiensten zu hindern. Paulus vor Felix und Drusilla. Verschleppung des Prozess durch Felix. Einige Tage später aber erschien Felix mit seiner Gattin Drusilla, einer Jüdin. Er beschied Paulus vor sich und ließ sich einen Vortrag über den Glauben an Christus Jesus halten. Als Paulus dabei aber über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und über das künftige Gericht redete, geriet Felix in Unruhe und sagte: Für diesmal kannst du gehen. Wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Daneben hegte er auch die Hoffnung, er werde Geld von Paulus erhalten. Daher ließ er ihn auch öfter rufen und unterredete sich mit ihm. Nach Verlauf von 2 Jahren aber erhielt Felix einen Nachfolger in Porcius Festus. Und weil Felix sich die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus als Gefangenen zurück. Wiederaufnahme des Prozesses. Festus in Jerusalem und in Caesarea. Paulus beruft sich auf den Kaiser. Als Festus nun die Statthalterschaft in der Provinz angetreten hatte, begab er sich 3 Tage später von Caesarea nach Jerusalem hinauf. Da wurden die Hohepriester und die vornehmsten Juden bei ihm in der Sache gegen Paulus vorstellig und trugen ihm ihre Anliegen vor. Wobei sie es sich als besondere Vergünstigung wider ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem bringen lasse. Sie planten nämlich einen Anschlag, um ihn unterwegs zu ermorden. Da gab Festus ihnen zur Antwort, Paulus werde in Caesarea in Haft gehalten und er selbst werde binnen kurzem abreisen. Darum mögen, fuhr er fort, Bevollmächtigte aus eurer Mitte mit mir hinabkommen und die Anklage gegen ihn erheben, wenn eine Verschuldung bei dem Manne vorliegt. Nachdem er sich dann höchstens 8 oder 10 Tage bei ihnen aufgehalten hatte, kehrte er nach Caesarea zurück, hielt am folgenden Tage eine Gerichtssitzung ab und ließ Paulus vorführen. Als dieser erschienen war, umringten ihn die Juden, die aus Jerusalem gekommen waren, und brachten viele schwere Beschuldigungen gegen ihn vor, die sie aber nicht zu beweisen vermochten. Während Paulus in seiner Verteidigung dartat: Ich habe mich weder gegen das jüdische Gesetz, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser irgendwie vergangen. Weil Festus sich aber die Juden zu Dank verpflichten wollte, legte er dem Paulus die Frage vor: Willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dich dort in dieser Sache vor mir richten lassen? Da antwortete Paulus: Ich stehe hier vor des Kaisers Richterstuhl und hier habe ich auch mein Urteil zu empfangen. Den Juden habe ich nichts zuleide getan, wie du selbst ganz genau weißt. Wenn ich nun im Unrecht bin und ein todeswürdiges Verbrechen begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber an den Beschuldigungen, die diese gegen mich vorbringen, nichts Wahres ist, so darf mich niemand ihnen zuliebe preisgeben. Ich lege Berufung an den Kaiser ein. Darauf besprach sich Festus mit seinen Räten und gab dann den Bescheid ab: An den Kaiser hast du Berufung eingelegt. Vor den Kaiser sollst du kommen. Herodes Agrippa und Berenice als Besuchsgäste bei Festus in Caesarea. Festus teilt dem Agrippa die Sache des Paulus mit. Einige Tage später kamen der König Agrippa und Berenice nach Caesarea, um dem Festus ihren Besuch zu machen. Während ihres mehrtägigen Aufenthalts Daselbst legte Festus dem König die Sache des Paulus vor, mit den Worten: Hier ist von Felix ein Mann als Gefangener zurückgelassen worden, gegen den während meiner Anwesenheit in Jerusalem die Hohenpriester und die Ältesten der Juden bei mir vorstellig geworden sind und dessen Verurteilung sie von mir verlangt haben. Ich habe ihnen zur Antwort gegeben, bei den Römern sei es nicht üblich, einen Menschen aus Gefälligkeit preiszugeben, bevor nicht der Angeklagte seinen Anklägern persönlich gegenübergestanden und Gelegenheit zur Verteidigung gegen die Anklage erhalten habe. Als sie dann hierher gekommen waren, habe ich unverzüglich schon am nächsten Tage eine Gerichtssitzung abgehalten und den Mann vorführen lassen. Die Ankläger traten auf, brachten aber über ihn keine Beschuldigung wegen schwerer Verbrechen vor, wie ich erwartet hatte, sondern sie hatten gegen ihn nur einige Streitfragen bezüglich ihrer besonderen Gottesverehrung sowie bezüglich eines gewissen Jesus, der bereits tot ist, von dem Paulus aber behauptete, dass er lebe. Da ich mich nun auf die Untersuchung dieser Dinge nicht verstand, fragte ich ihn, ob er nicht nach Jerusalem gehen und sich dort hierüber das Urteil sprechen lassen wollte. Als Paulus dann aber Berufung einlegte und bis zur Entscheidung des Kaisers in Haft zu bleiben verlangte, habe ich befohlen, man solle ihn weiter in Gewahrsam halten, bis ich ihn zum Kaiser senden würde. Da sagte Agrippa zu Festus: Ich möchte den Mann gern persönlich hören, worauf jener erwiderte: Gleich morgen sollst du ihn hören. Vorführung und Verteidigungsrede des Paulus vor Agrippa und Festus. Als nun am folgenden Tage Agrippa und Bernice mit großem Gepränge erschienen und mit dem Heeresobersten und den vornehmsten Männern der Stadt in den Vortragssaal eingetreten waren, wurde Paulus auf Befehl des Festus vorgeführt. Darauf sagte Festus: König Agrippa und ihr anderen, mit uns hier anwesenden Herren alle, ihr seht hier den Mann, wegen dessen die gesamte Judenschaft mich in Jerusalem, wie auch hier, mit dem lauten Ruf bestürmt hat, er dürfe nicht länger am Leben bleiben. Ich bin mir jedoch klar darüber geworden, dass er kein todeswürdiges Verbrechen begangen hat. Weil er selbst aber Berufung an den Kaiser eingelegt hat, habe ich mich für seine Hinsendung entschieden. Nun weiß ich aber meinen kaiserlichen Herrn nichts Zuverlässiges über ihn zu berichten. Darum habe ich ihn euch und vornehmlich dir, König Agrippa, hier vorführen lassen, damit ich nach erfolgtem Verhör eine Unterlage für meinen schriftlichen Bericht erhalte. Denn es scheint mir widersinnig zu sein, einen Gefangenen hinzusenden, ohne zugleich die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen anzugeben. Herr Jesus, danke, dass dein Plan selbst durch Widerstände hindurchgeht. Wenn Menschen uns richten, bist du unser Richter. Wenn Wege sich verschließen, öffnest du neue Türen. Lass uns still werden in deinem Frieden und mutig in deiner Wahrheit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du heute auf Unverständnis oder Ungerechtigkeit triffst, antworte nicht mit Ärger, sondern mit Vertrauen. Sprich innerlich: Herr, du kennst die Wahrheit. Ich ruhe in dir. Das ist dein kleiner, großer Schritt zu göttlicher Stärke. Bis morgen und vergiss nicht: kein Gefängnis, keine Anklage, kein Mensch kann Gottes Ruf in deinem Leben aufhalten.